Diese Folge wird präsentiert von Rose Bikes. Passend zum Start der Tour de France launcht der Fahrradhersteller aus Bocholt die neueste Generation des beliebten X-Lite Race Bikes. Ultraschnell, extrem effizient und wahnsinnig laufruhig sorgen die Modelle des Hochleistungssprinters mit einem neuen integrierten Designkonzept für ein unvergleichliches Fahrgefühl. Natürlich gehören dazu auch hochwertige Carbon-Komponenten. Ganz nach dem Motto: neues Bike, neue High-End-Features. Brandneu von Rose sind auch das Race Carbon One-Piece Cockpit sowie die hochwertigen aerodynamischen RC60 Carbon-Laufräder. Jetzt auf rosebikes.com entdecken und direkt im Store Probe fahren. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Ja, das Herzstück eines Rennrads ist immer das Rahmenset. Aber zu modernen Rennrädern gehört mittlerweile ja viel, viel mehr. Also die Komponenten spielen bei diesem Gesamtkonzept Rennrad mittlerweile eine immer größere Rolle. Und zu diesem Thema haben wir mal mit zwei Experten gesprochen. Das sind nämlich Anatol Soestmann, dem Director Product and Brand bei Rose, und Jürgen Thäler, der Product Engineer bei Rose. Und für dieses Interview habe ich natürlich mir Verstärkung geholt, nämlich unseren Radexperten aus der Redaktion, den Christian. Hallo.
Ja, hallo. Ja, genau, die Entwicklung eines Rennrads, das ist ja ein langfristiges Projekt, das schon 2 bis 3 Jahre dauert. Da sind, glaube ich, relativ viele Entscheidungen und Abwägungen getroffen oder zu treffen, die glaube ich, für den normalen Nutzer gar nicht so präsent sind, was da eigentlich alles mit reinspielt und wie da die Entwicklung überhaupt abläuft, wer da alles mittut.
Genau, also da sind ja, du musst ja total viele Sachen unter einen Hut bekommen. So ein modernes Rennrad soll natürlich aerodynamisch sein mittlerweile. Es soll nicht so zu schwer sein, aber Komfort ist mittlerweile heutzutage auch ein viel wichtigerer Punkt geworden, als er noch früher war. Steif muss das Ding auch sein. Das muss man ja irgendwie zusammenbringen.
Ja, und das ist ja noch nicht mal alles. Ich meine, am Ende muss es ja auch noch halten. Also auch wenn man mal über ein Schlagloch fährt oder es mal umfällt oder es mal transportieren will. Und dann gibt es ja auch noch eine UCI, die Vorgaben macht, wie gefälligst ein Rennrad auszusehen hat.
Genau, die kann einem da manchmal schon fast ein bisschen dazwischen funken, werden wir auch später mehr zu erfahren. Wir haben aber auch nicht nur über quasi die vergangene Entwicklung von einem Rad gesprochen, sondern wir haben auch ein bisschen in die Zukunft geblickt. Und später im Interview gewährt uns Anatol noch so einen exklusiven Sneak Peek, so eine Vorschau vielleicht, was da in Zukunft als nächstes kommen könnte. Da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen.
Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Von daher Ton ab.
Alles klar. Ja, hallo Jürgen, hallo Anatol. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt ja jetzt gerade vor kurzem das neue Rose X-Lite vorgestellt. Und früher, ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren, ist vielleicht eher so 5, 6, 7 Jahre her, da war das so, da gab es so ein Rahmenset von einem neuen Rennrad. Das wurde dann oft mit Standardkomponenten bestückt. Aber heute geht es ja ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist mehr so ein Gesamtkonzept aus Laufrädern, Cockpit, manchmal auch eigener Lenkervorbau. Und wie ist es bei einer Entwicklung von einem neuen Rad wie jetzt im X-Lite? Fängt man da auch wie früher erstmal an mit einem Rahmen oder einem Rahmenset, oder denkt man gleich hier irgendwie das komplette Rad mit allen Komponenten?
Ja, fange ich mal einfach an. Erstmal schönen guten Morgen, Sebastian, schönen guten Morgen, Christian. Danke für die Einladung und auf deine Frage zurückzukommen. Also ich glaube, wenn man nur mit dem Rahmen anfangen würde, würde man ziemlich schnell in einer Sackgasse landen. Und man muss im Vorfeld schon das komplette Rad im Auge haben. Also genau wie du angesprochen hast, Lenkereinheit, Vorbaueinheit, Gabel, Sattelstütze, Laufräder, alle Komponenten natürlich, die man spezifizieren will. Also das ganze Produkt muss man sich anschauen.
Und kannst du so ganz grob sagen, so welchen Anteil an der Gesamtperformance die Komponenten haben? So grob ist es quasi, macht es genauso viel aus wie der Rahmen und die Gabel oder mehr oder weniger? Oder wie spielt es zusammen?
Ja, das ist die Komponenten gehören zu 100% dazu. Also auch der Anteil der Komponenten, das ist, macht irrsinnig was aus. Allein natürlich von den Gruppen, wie sie natürlich auch von der Performance her eingeteilt sind, ob man eine Einsteigergruppe nimmt oder das absolute High-End-Gruppenteil, das macht natürlich schon einen riesen Unterschied. Und sicherlich, das Herz ist immer noch der Rahmen, das ist so. Rahmen-Gabelset ist sicherlich der größte Baustein, ja.
Wie macht ihr das? Wird denn, also ich meine, mittlerweile ist es ja schon so, dass das Rahmenset, was früher eigentlich der nackte Diamantrahmen war, ist ja mittlerweile, besteht eigentlich ja schon aus dem jeweiligen Cockpit und der Sattelstütze. Also das ist für mich schon mittlerweile eigentlich ja zum Rahmenset dazugehörig, weil Sattelstützen sind ja nicht mehr rund mit genormtem Durchmesser, sondern mittlerweile hat ja fast jeder Rahmen seine eigene Sattelstütze, weil da natürlich auch ein enormer Performanceanteil, Stichwort Komfort, Stichwort Aero mit dazu gehört und beim Cockpit ist es ja ähnlich.
Genau, Christian, das ist vollkommen richtig. Also wenn man der Name Rahmenset ist eigentlich nicht mehr richtig. Im Prinzip ist es wirklich das komplette Sandwich aus Gabel, Rahmen, Cockpit, Sattelstütze. Das betrachten wir auch immer so als einen großen Baustein. Also den versuchen wir auch immer in einer Hand zu lassen und ob es da vom Engineering oder auch später von der Fertigung, das versuchen wir alles zusammenzulassen, ja.
Ja, ich meine, wenn man dann, du hast ja auch schon die Gruppen angesprochen, da gibt es ja mittlerweile auch mechanische Gruppen, elektronische Gruppen, Wireless-Gruppen. Da ist ja dann auch schon in der Vorgabe letzten Endes, okay, wir bauen das Rad vermutlich nur elektronisch auf. Das ändert ja dann auch das, was man am Rahmen letzten Endes entwickeln kann, oder?
Super Beispiel, ja, total richtig. Wenn die Vorgabe da ist, ich will nur auf elektronische oder Wireless kabelgebundene Gruppen zugreifen, dann ist das natürlich ein großer Punkt, den ich in einer Rahmenentwicklung berücksichtige, auf jeden Fall. Also das ist ja wie später, wenn ich mich nicht mehr um Zugführung kümmern muss, die mechanisch laufen, ist das ein riesen Punkt, den ich berücksichtigen muss.
Wahrscheinlich kann man dann auch halt von der Formsprache ein bisschen anders gehen, wenn man jetzt nicht mehr sich um irgendwie Zugradien oder so Gedanken machen muss, die irgendwie zu eng gelegt werden und so. Da ist man natürlich dann wahrscheinlich ein bisschen freier, weil du kannst, selbst wenn es noch kabelgebunden ist, die Kabel kannst du durch viel engere Kurven legen und kleinere Löcher sozusagen als so ein Schaltzug. Und wenn es kabellos ist, dann spart man sich ja nochmal was.
Ja, klar. Genau. Also großer Vorteil natürlich auch, das ganze Thema Assembling von den Komponenten vereinfacht sich natürlich durch elektronische Komponenten. Gut, aber auch die muss ich irgendwie durch den Rahmen bringen. Also das sagt es gerade, vereinfacht sich so ein bisschen, aber das muss man relativieren. Wie gesagt, oft muss man halt auch noch Kabel durch den Rahmen und durchs Cockpit ziehen.
Ihr seid jetzt hier schon so super hart an so durchaus ja auch Details irgendwo, ne? Also am Ende, klar, muss das komplette Rahmenset aus vielen Teilen irgendwo hergestellt sein. Und es hat natürlich auch erstmal noch eine Geometrie-Dimension, ne? Also die Position, die wir letztendlich dem Fahrer hintergeben wollen, und fällt das erste Mal das Stichwort desjenigen, der auch oben drauf sitzt auf dem Rad.
Der gehört ja auch dazu, ja.
Genau, das ist tatsächlich der zentralste Bestandteil eines Rennrads, ist derjenige, der oben drauf sitzt. Und da fangen wir auch in der Entwicklung an. Dass wir uns halt ganz stark mit der Person auseinandersetzen, die dieses Rad hinterher fahren wird oder fahren soll, natürlich, ne?
Habt ihr da den idealtypischen Fahrer im Blick eigentlich dann?
Wir arbeiten mit so einem Ansatz, der Experience-Based Design heißt. Und da haben wir sozusagen ein Modell gebaut, anhand dessen wir untersuchen, warum setzt sich jemand echt auf ein Fahrrad? Also was ist dieses Bedürfnis, was der Fahrer hat? Was möchte er sozusagen mit einem Fahrrad erleben? Und das ist klar, dass das ist sehr unterschiedlich, ob ich ein Tracking-E-Bike entwickle für die Stadt, wo das Fahrrad so ein bisschen auch Mittel zum Zweck ist, zur Fortbewegung, oder ob ich, sag ich mal, das schnellste Rennrad entwickle, weil da ist das Fahrrad viel mehr als nur ein Weg zur Fortbewegung, sondern das Fahrrad und dieses Erleben von Geschwindigkeit wird da auch zum Selbstzweck. Und bei uns heißt diese Erlebnisdimension halt Race. kein Hexenwerk, ne? Aber es geht ganz klar darum, möglichst extrem zu denken und dem Fahrer sozusagen das schnellste Ich zu ermöglichen. Also, ne, das ist halt unser Erlebnisversprechen, being the fastest. Mhm. Das heißt, es geht ganz klar darum, einen Wettbewerbsvorteil zu haben über Material an der Stelle. Und das heißt, wir legen erstmal sozusagen all diese Prämissen fest, was muss in so einem Rad, in so einem System alles inbegriffen sein, damit wir hinterher dem Fahrer auch wirklich versprechen können, mit dem Rad bist du schneller als jemals zuvor.
Da können ja, oder Christian, sag du.
Da sind wir ja schnell bei den klassischen Entwicklungszielen von Aerodynamik, Komfort, Steifigkeit, Gewicht, wo man ja auf den verschiedenen Bereichen letzten Endes seine Vorteile haben kann. Man kann einen Vorteil haben, weil es aerodynamischer ist, man kann den Vorteil haben, weil das Rad leichter ist, man kann den Vorteil haben, dass das Rad komfortabler ist, weil man dann länger schnell fahren kann und man das Steifigkeit von Vorteil ist, weil die Kraft besser auf der Straße landet. Wie bringt man denn diese vier widerstrebenden Dinge immer so besser zusammen, damit man halt nicht nur in einem Bereich einen Vorteil hat, sondern natürlich möglichst auf allen Vieren, weil man will ja nicht für die Flachetappe Rad 1 nehmen und wenn es bergauf geht, muss man dann einen Radwechsel machen. Das ist ja dann auch in dem Sinne nicht mehr zeitgemäß. Sondern man will ja eigentlich alles haben.
Das machst du, indem du die wirklich perfekte Balance aus den angesprochenen Punkten, die du gerade genannt hattest, findest. Und das ist nicht einfach zu sagen, okay, wie gewichte ich diese einzelnen Punkte? Und da glauben wir, dass wir inzwischen da sehr viel Erfahrung, wir haben ja auch schon mit dem alten X-Glide diese perfekte Balance damals auch schon angeschnitten und haben das da auch schon so erklärt. Und das haben wir jetzt mit dem neuen X-Glide halt auch in Perfektion nochmal gebracht und nochmal nachgeschärft, was diese Balance und diese prozentuelle Verteilung der einzelnen Gewichtungen, was das angeht.
Muss man da an bestimmten Punkten, muss man da auch mal sagen, einen Abstrich machen und sagen, okay, wenn ich jetzt, ich könnte aus diesem Rahmen noch mehr, sag ich mal, Aerodynamik rauskitzeln, aber dann würde ich am Ende quasi bei Gewicht so viel mehr draufpacken, dass wir als Entwickler sagen, nee, da ist der Aero-Vorteil quasi, ist zwar schön und gut, aber der Gewichtsnachteil wiegt dann wieder schwerer. Also muss man sich ja, bei jeder Rahmenveränderung entscheiden eigentlich so ein bisschen.
Ganz genau. Also du hast das wirklich auf den Punkt gebracht. Du kannst nicht wirklich immer diese 100% erreichen. Aber versuch doch einfach mal, diese möglichst höchsten Werte zu erreichen, indem du sagst, jetzt mache ich mal hier tendenziell 15% weniger Aerodynamik rein, aber versuch das Gewicht dadurch zu verbessern oder sag, ich will aber eine etwas komfortablere Sattelstütze haben oder eine etwas komfortablere Gabel oder ein etwas komfortables Cockpit haben, aber auf Kosten von aerodynamischen Faktoren. Und da diese Balance hinzubekommen und auch da zu probieren, was ist wirklich jetzt wirklich, was macht mich wirklich im Endeffekt am schnellsten nachher. Darum geht's. Wie Jan schon sagte, dieses Versprechen zu halten, zu sagen, wir wollen dich oder wir machen dich schneller und wir wollen das schnellste Rad für dich. Und dahin zu kommen, das ist die Krux, ja.
Es gibt noch so zwei Faktoren, die gewisserweise auch ein bisschen damit reinspielen, so die Usability, wie man so schön neudeutsch sagt, also der wie gut das Rad zu bedienen ist und am Ende nochmal der Preis, den lassen wir mal außen vor, weil der vielleicht in der Entwicklung auch eine Rolle spielt, was es am Ende kosten soll oder darf oder muss für so viel Arbeit, die da drin steckt, aber so Usability, also man könnte zum Beispiel sagen, vielleicht wenn wir den Umwerfer weglassen und das Rad auf einfach aufbauen. Ja, dann können wir das aerodynamischer machen. Aber wenn du dann am Berg stehst, hast du vielleicht ein Problem, selbst mit hinten, keine Ahnung, einer Mountainbike-Kassette oder so. Aber das sind ja sicher dann auch, oder wenn wir die Position noch extremer machen, Anatol, du hattest vorhin die Geometrie ja angesprochen, wenn wir die Position noch extremer machen, kommt der Fahrer aerodynamischer drauf. Aber kann er dann halt noch 100 Kilometer durchhalten? Das sind ja wahrscheinlich dann auch Faktoren, die da mit reinspielen in die Entscheidung.
Absolut. Komplett. Also wir haben gerade jetzt schon viel über so technische Lösungen gesprochen. Das heißt, welches Beispiel hat Jürgen gemacht? Genau, also zum Beispiel so ein super aerodynamisches Flügelprofil, wenn man sich das vorstellt, dass das Rohr bietet halt ein super Anströmungsverhalten. So, ne? Es ist halt super aerodynamisch, aber es ist halt erstmal auch schwer. Ne? So, das heißt, das, was halt viele ja auch machen und wir genauso beim X-Lite, ist halt, wie gesagt, wir verarschen halt so ein bisschen natürlich die Luft, ne, und bauen halt diese Camtail-Profile, die sozusagen aus halben Flügelprofilen bestehen. Mhm. So, dadurch hast du natürlich immer dieses Thema, ich habe eine aerodynamische Form in der Anströmung und hinten raus schneide ich im Grunde die Hälfte ab und spare somit Gewicht. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass ein Rohr, was letztendlich so eine Flügelform hat, halt auch im Grunde gar nicht mehr groß in die entsprechend richtige Richtung flexen kann. Ne? Das heißt, da kann man letztendlich nur an so einem Tube-Shape schon ganz gut sehen, wo so der Trade-off ist. Ne? Also das aerodynamischste Profil ist in der Regel halt unkomfortabel und schwer. Ne? Und da muss man sich dann, wie gesagt, immer auf ein Maß einpendeln, was sozusagen das Optimum erlaubt. Und wir sind halt der Überzeugung, dass klar Aerodynamik einen riesen Vorteil bietet. Und ich glaube, das haben auch die ganzen letzten Jahre gezeigt. Aber ich sag mal, du hast gerade Usability gesagt, ich weiß, was du damit meintest, aber Usability heißt ja auch, kann ich mein Fahrrad tatsächlich in jedem Gelände und auch auf jedem Profil im Grunde einsetzen. Ne? Und ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da haben wir den Fahrern mehr oder weniger abverlangt, beziehungsweise den Kunden, ne? Du brauchst eigentlich drei Räder, damit du überall gut ausgestattet bist. Ne? Für die ganz langen Sachen brauchst du ein Marathonrad, für den Berg brauchst du halt ein super leichtes Bergrad, für Klassiker und schroffe Bodenbeläge brauchst du dann halt irgendwie dein, da ist im Grunde ja auch Marathon Endurance, ne? Also diese Komfort-Race-Bikes. Und dann brauchst du noch ein Zeitfahrrad oder halt so ein super, super aerodynamisch hochgezüchtetes Bike. Ich glaube, das ist sowohl aus Kundensicht, aber auch, wenn man jetzt sich das Ganze anguckt, wie es bei Profis, also bei Rennteams gehandelt wird. Es führt halt auch zu einer totalen Überlastung, zum Beispiel von so einem Service-Course. Ne? Wenn jeder Fahrer nicht nur irgendwie seine sonst üblichen drei Rennmaschinen da hat, sondern das Ganze halt sich nochmal mal drei oder mal vier sozusagen potenziert. Und das heißt, erstmal ist es halt deutlich übersichtlicher und einfacher zu sagen, ich habe ein Bike, auf das kann ich mich einstellen, da fühle ich mich drauf wohl, gerade wenn ich super viel Zeit drauf verbringe, dann verwächst ja so ein Sportler auch ein bisschen mit so einer Maschine und immer wieder umzusteigen auf das entsprechend andere Rad, was sich anders anfühlt, ist auch nicht besonders zuträglich, sag ich mal, für die Performance.
Das
halt, wie gesagt, dieses eine Bike, dieses sich auf ein Bike verlassen zu können, ist schon mal super wichtig. Und dann im Grunde egal, ob es eine flache Etappe ist oder es ist wellig oder es geht ins Gebirge. Wir wollen halt, wie gesagt, für jede Etappe das schnellste Rad haben.
Ja, ich meine, früher war ja die Variante, ich kriege die Aerodynamik zusammen, okay, ich will halt nicht Kompromisse machen, ich mache halt ein Aero-Bike, das dann auf Aero getrimmt ist und okay, dann will ich beim Gewicht keine Kompromisse machen, okay, dann mache ich halt ein Leichtgewichtsrad. Und ich meine, der Trend ist ja schon deutlich erkennbar, wie du auch sagst, diese Aufsplittung, die löst sich immer mehr auf, weil halt der Kunde nicht mehr bereit ist, oder wahrscheinlich war es auch nie, oder nur die wenigsten waren bereit, sich drei verschiedene Räder zu kaufen. Und wenn es losgeht, stehen sie im Radkeller und sagen, welches Rad fahre ich denn jetzt? Fahre ich das Aero-Rad, fahre ich das Dings? Und dann ist halt irgendwie eine Hügel-Etappe und welches ist jetzt das Beste? Sondern zu sagen, okay, ich will halt alles haben und ein Rad, was alles möglichst gut zusammenbringt. Und ich glaube, Jürgen hat ja schon gesagt, es gibt mittlerweile halt auch mehr Möglichkeiten, da alles zusammenzubringen.
Voll. Und man kann halt auch, wenn man jetzt auf einen, wie gesagt, versuchen halt aus allem natürlich immer wiederum das Optimum zu machen. Also wenn du merkst, boah, ich hab mich jetzt in der einen Dimension ein bisschen sehr eingeschränkt, dann ist es halt häufig auch Erfindergeist, ne? Beziehungsweise nochmal das um die Ecke oder out of the box denken, um zu überlegen, gibt es jetzt vielleicht noch eine andere Möglichkeit, diese Eigenschaft wiederherzustellen, als auf dem klassischen Wege. Weißt du? Also ich beschneide mir eine Eigenschaft über diesen Balanceakt und möchte aber vielleicht gar nicht so viel Einbuße in Kauf nehmen. Das heißt, an der Stelle kann es auch wieder erfinderisch werden und sagen, okay, jetzt müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir sozusagen wieder mehr Komfort in so ein Rad bringen.
Und das Problem dann auf eine andere Weise irgendwie lösen können, genau. ohne das, was man gerade gewonnen hat, durch einen Entwicklungsschritt quasi wieder zu verlieren, sondern ja, dann einfach eine neue Lösung finden, um irgendwie zwei, ja, Aerodynamik und Komfort, die vielleicht mal gegeneinander standen, dann irgendwie doch zusammenzubringen.
Genau, man sieht auch gerade, ja, finde ich auch, auf dem Markt, ich weiß, ist noch gar nicht released, aber es gibt ja schon ein paar interessante Lösungen auch, ne, die jetzt kommen und das ist auch ganz spannend. Also wir waren irgendwie in einer Phase, wo ihr, aber auch viele andere ja so ein bisschen darüber gesprochen habt, ob das klassische Rennrad jetzt zu Ende entwickelt ist. Ob da jetzt ob da eine Stagnation ist und sich alle wieder angleichen. Aber ich glaube, wir sind gerade in einer ganz spannenden Phase, wo halt die ganzen Konzepte, die jetzt auf dem Markt sind, doch wieder zeigen, dass sozusagen die Ingenieurskunst und der Erfindergeist wirklich sehr, sehr aktiv sind.
Da sprichst du was Interessantes an. Das wäre jetzt die Frage bei so einer Entwicklung von einem neuen Rad, weil das neue X-Lite ist immer noch ganz klar erkennbar ein schnelles Rennrad, was ja auch sicher gewollt ist vom Designstandpunkt. Aber bei der Entwicklung, wie weit geht die denn da weg von diesem, von den althergebrachten Formen, sage ich mal? Also wird da auch echt mal sowas Verrücktes überlegt, hey, wir machen, was es ja manchmal auch jetzt bei Triathlon-Rädern gab, die da manchmal ein bisschen komisch daherkommen, wir lassen das Oberrohr, das Unterrohr oder das Sitzrohr, gibt's ja alles, lassen wir weg oder so. Wie weit weg geht man da von dem klassischen Radrahmen?
Genau, also wir denken halt schon out of the box und denken natürlich, was ist überhaupt möglich? Wie weit darf ich mich oder kann ich mich aus dem Fenster lehnen? Klar, irgendwie der Kunde muss es später auch noch, der muss auch irgendwie sagen, boah, geil, krass, super, gefällt mir total. Ist natürlich die Frage technischer Sicht, wie weit kann ich mich da aus dem Fenster lehnen? Und natürlich sprechen wir jetzt natürlich auch von Rädern, die einer gewissen OCI-Konformität unterstellt, stimmt, sind. Das heißt, da müssen wir uns halt auch an gewisse Regeln halten. Die sind jetzt inzwischen ja,
die weichen sich ja
leicht aufgeweicht sind, die sind für uns natürlich interessanter geworden. Da fängt man wieder ganz neu an, solche Themen zu bereden. Aber klar, auch das besprechen wir so und überlegen uns neue Gestaltungsmöglichkeiten. Aber auch wirklich, wir haben uns klar auf die Fahne geschrieben, no bullshit, also wirklich Sachen, die auch wirklich Sinn machen und nicht nur einfach, die irgendwie geil aussehen, weil und weil es irgendwie ein neues Design ist und weil es irgendwie fancy ist und sondern die müssen halt wirklich auch den entsprechenden Vorteil bringen. Und ja, das ist natürlich auch unsere Aufgabe, das herauszufinden.
Also wir können ja hier ruhig ein bisschen aus dem, also so ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen können wir schon plaudern.
Gerne,
ist ja
auch ganz gerne, interessant gerne.
Für eure Hörer. Also Jürgen und ich, wir haben uns tatsächlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass die nächste Zündstufe durchaus radikal sein darf. Na, also ich will jetzt nicht zu weit gehen und irgendwie uns allen irgendwie versprechen, dass das nächste Rad nicht mehr aussieht wie ein Fahrrad, ne? Aber wir werden auf jeden Fall deutlich radikaler sozusagen jetzt an die nächste Iteration im Bereich Race gehen, ne? Und da denken wir viel mehr auch darüber nach, hey, das muss doch irgendwie auch nochmal nach einer Art Revolution, ne, klingen. Und auch wenn das neue X-Lite von der Art und Weise, wie es konzipiert ist, pure Attacke schon ausstrahlt, ne, und das sicherlich auch ist, ne, sieht es halt aus wie ein Rennrad. So, ne? Da gebe ich dir völlig recht. Wie gesagt, also seid gespannt auf das, was da in 3 Jahren oder so steht bei uns. Das wird echt witzig. Also auf jeden Fall haben wir uns intern zu einer gewissen Radikalität verschrieben. Ja. Und was halt jetzt zum Stichwort UCI ganz interessant ist, ich meine, wir können es ja immer noch rausschneiden, aber da hatten wir halt selbst bei dem Rad jetzt schon unsere Schreckensmomente so, ne? Also ja. Jürgen, vielleicht willst du das erzählen. Wir haben nämlich die Bremssättel ein wenig eingelassen in den Rahmen.
Genau, wir wussten, okay, das ist beschränkt, das ist klar, aber wir haben im Prinzip die Adapter der Bremssättel haben wir quasi eingelassen, damit es wirklich so formschlüssig aussieht, integriert aussieht. Also es war ein großer Punkt für uns, dass es wirklich auch optisch perfekt integriert aussieht und auch ist. Und selbst solche Kleinigkeiten wurden halt komplett direkt attackiert und wir haben uns aber erfolgreich dagegen gewehrt. Also das haben das dann deutlich erklärt und auch ganz vernünftig mit den Schweizer Freunden diskutiert und haben das dann ausgefechtet und dann auch erfolgreich gewonnen.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Also ihr habt dann ein Rad sozusagen fertig und schickt ihr das dann zur ICI und die gucken sich das genau. Dann in allen Details an und sagen, hier, da der so wie beim TÜV, das geht so nicht und da kriegt kein Papa drauf.
Ganz genau, so sieht's aus. Christian, genau. Man schickt Zeichnungen vorbei, auch im Zweifel, wenn es dann in die richtig harte Diskussion geht, auch in ein Rahmenset, um das dann genauer zu bewerten. Und dann fängt man an zu diskutieren und legt sehr genau das Regelwerk wortgenau auf den Tisch und fängt dann an zu diskutieren, zu streiten. Und dann, wie gesagt, also aber trotzdem... das sind alles nette Leute und nette Kollegen da in der Schweiz und da kann man mit reden und aber wie gesagt, wir haben uns da im Recht gefühlt und haben auch dann ja.
Kurz für unsere Hörer, warum ist denn soweit ich weiß, verlangt die UCI da durchaus auch ein bisschen Asche für, dass die da den Stempel drauf geben. Warum ist das für einen Radhersteller eigentlich so wichtig? Ich meine, für einen Hobbyfahrer, da kriegt auch keine UCI nach.
Ja, aber du kannst dir schon vorstellen, wenn wir unser Versprechen, was wir da den Kunden machen wollen, ne, also being the fastest, und uns da halt wie so kompromisslos dazu bekennen, dass wir sagen, hey, wir wollen, dass dieses Fahrrad auch Rennen fährt und auch zeigen kann, dass es Rennen gewinnt, dann wird es Situationen geben, in denen das Fahrrad halt auch mal in einem offiziellen Rennen eingesetzt wird. Und das wollen wir halt einfach sicherstellen, dass das möglich ist. Und deshalb ist an dem Rad jetzt noch ein UCI-Stempel drauf.
ihr habt, wir hatten es vorhin mal so ein bisschen, wurde schon geteasert hast quasi auf die nächste Zündstufe und so, hatten wir es über das Design und dass das X-Lite ja immer noch aussehen soll wie ein Rad, wie ein richtig schnelles Rad auch. Welche Rolle spielt quasi dann der Designprozess am Ende bei, ja, auch der Formgebung vom Rahmen oder von der Sattelschütze oder vom Cockpit? Ist man da quasi erst, man macht erst alles mit Aerokomfort, Gewicht und Steifigkeit klar und dann wird noch so ein bisschen geguckt, wie man das schön machen kann, oder ist Design da früher schon mit dabei?
Komplett früher. Also das ist, ich kann nicht später den Designprozess drüber herlegen. Also klar muss man auch da wiederum gewichten, das gehört auch dazu. Wie viel Performance überlasse ich dem Design? Also wie sage ich, wie viel ist mir Design wert, die Formsprache wert? Es gibt natürlich Räder, die sind halt komplett durchdesignt, wo man denkt, okay, das passt, da ist jetzt irgendwie nichts mehr an Aerodynamik sauber oder an Gewichtsoptimierungen drin. Das ist nur auf Design. Deswegen auch da muss man die Gewichtung festlegen. Mhm. Wie stark darf das Design in den ganzen Entwicklungsprozess eingreifen? Auch da, wie gesagt, und das muss man halt vorher klären. Ich kann nicht vorher im Nachhinein sagen, okay, ich schiebe da jetzt ein bisschen Design drüber her, und das muss man wirklich vorher sagen, wie stark ist das Design gewichtet. Da würde ich auch gern gleich auch nochmal auf noch einen Punkt hinzu, also wie gesagt, wir sprechen ja die ganze Zeit über, was gehört alles zum Entwicklungsprozess und wie gewichten wir das, dass wir das nicht vergessen, das wird total oft vergessen, und das ist die Sicherheit. Also Sicherheit ist halt ein Riesenpunkt, was auch zu diesem großen Kuchen dazu gehört. Mhm. Wie viel Sicherheit gebe ich dem Rahmen? Das Rahmenset, das Cockpit, die Laufräder, alles das ist
also ich, ja, ein
Riesenpunkt.
Ja,
das wird oft vergessen. Und das wollte ich jetzt nur mal kurz reinwerfen hier, damit wir das, vielleicht können wir später nochmal aufgreifen. Wir waren jetzt gerade beim Design. Möchte ich auch jetzt gar nicht da unterbrechen.
Mhm. Nee, ich wollte nur kurz nochmal hinzufügen, dass wenn ich glaube, das, was jetzt auch Holi meinte mit Design, ist tatsächlich Industriedesign gemeint, ne? Also
ja,
wirklich also, die Formgebung
des. Da ging es jetzt mehr um die Form, nicht was so quasi, also so die Lackierung ist dann ja wirklich mehr, ich meine, klar, vielleicht jetzt irgendwie noch den Hightech-Flugzeug, Haifisch-Folie, die man da drüber kleben kann. Das ist wahrscheinlich bei den Geschwindigkeiten, die wir erreichen, nicht ganz so relevant. Aber es ging tatsächlich um die Formsprache des Rahmens. Also der hat ja schon, also wir, Christian und ich, konnten das Rad schon mal live sehen. Jeder konnte es ja jetzt mittlerweile schon, wer den Podcast hört, konnte es im Internet sehen. Aber da sind ja schon auch so ein paar Elemente am Rahmen, wo du, ja, als Laien nicht weißt, okay, ist das jetzt Aero? Ist das ein Aero-Effekt? Ist das ein Design-Element? Oder ist es beides? Und darum ging es mir da bei der Frage, ja.
Ja, ich meine, man will ja wahrscheinlich als Hersteller ja auch bei aller Optimierung seine Charakteristik bewahren. Also ich meine, man soll ja schon auch erkennen, das ist nicht ein austauschbares Rad, sondern das Design spielt ja letztendlich bei einer Kaufentscheidung eine Rolle. Es muss einem ja auch gefallen. Und wenn man Räder entwickelt, will man ja schon irgendwie auch seine eigene Handschrift da so ein bisschen widerspiegeln, nehme ich mal ganz stark an.
Voll. Ich wollte nur kurz, also wir haben am Anfang von jedem Entwicklungsprojekt steht im Grunde so eine Design-Thinking-Phase. Und ich wollte nur ganz kurz noch darauf hinweisen, dass halt Design so ein mehrdeutiges Wort immer sein kann. Ne? Also Design umgreift letztendlich für uns alles. Ne? Es geht nicht nur darum, wie so ein Rad am Ende aussieht, ne? Sondern es geht am Ende darum, was leistet es in der Summe seiner Eigenschaften. Die Hülle, die optische Erscheinung ist halt ein wichtiger und natürlich auch sehr, sehr offenkundiges Ergebnis davon. Und in diesem am Anfang dieses Design Thinking Prozesses steht halt wirklich eine sehr große Offenheit. Das heißt, wir kippen letztendlich alles, was uns sozusagen einfällt, rein, ne? Und verdichten das in mehreren Etappen, ne? In so einem Prozess, wo man halt noch nicht ganz klar an diesem einen Rad arbeitet, sondern vielleicht sogar an ganz vielen verschiedenen, ne? Und verdichtet das und schafft im Grunde für sich eine Art Konsens, ne? Und kommt dann irgendwann auf dieses eine Konzept, was man dann irgendwann fixiert und sagt, ey, da, auf das committen wir uns jetzt, da geben wir jetzt sozusagen alles drauf und das bringen wir dann wirklich auch bis zum Ende, bis zur Marktreife. Und so ist halt, wie gesagt, Design viel mehr hin, am Ende, wie es funktioniert, ne? Und wie es aussieht und wie sich es anfühlt, als halt wirklich nur irgendwie diese Formensprache. Und dieses ganze Thema Industriedesign ist halt schon, genauso wie du sagst, halt super wichtig. Wir haben 2018 das X-Lite sozusagen vorgestellt, das ist den Vorgänger, und haben aber auch da schon sozusagen mit mit der Agentur, mit der wir seitdem sozusagen Industriedesign entwickeln, begonnen. Und ich glaube, Jürgen, erste Rad, was wir gebracht haben, sozusagen mit Generation One Formsprache, Rose Design DNA, war das Reveal.
Also Reveal, genau.
Das Endurance Bike, und das war 2020. Das heißt, wie gesagt, diese Entwicklungszyklen dauern ja auch immer ein bisschen. Mhm. So, in der Regel sprechen wir von 2 Jahren. Und wie gesagt, mehr oder weniger zeitgleich mit X-Lite Launch haben wir das Thema Rose Design DNA angestoßen und sind dann mit Reveal, Backroad, Pro SL, Mountainbikes und letztendlich sind wir heute so, dass wir das ganze Portfolio im Grunde in der neuen Design DNA haben. Und das X-Lite markiert jetzt eigentlich an der Stelle nochmal auch einen Meilenstein, weil es tatsächlich das erste Rad ist, was sozusagen auch die nächste Generation der Rose Design DNA in sich trägt.
Das ist quasi komplett von der Entwicklung bis zur Fertigstellung war von vornherein sozusagen diese neue Designsprache mit dabei.
Genau, dieses sich lösen von einem von Design-Elementen und einer Design auch Philosophie, die sich sozusagen über alle Plattformen gezogen hat. Genauso wie du sagst, um überhaupt erstmal sichtbar zu machen, auch in der Silhouette, ne? Das ist ein Rose-Bike. So, das war uns halt damals besonders wichtig, dass man sehen kann, das ist ein Rose. Das sind diese Elemente, die erkenne ich wieder. Sowas Skulpturales kennt man ja im Grunde auch von anderen Formen, ne? Also wenn du jetzt irgendwie auf der Autobahn bestimmte Lichter vor dir siehst oder hinter dir siehst, dann kannst du ja auch ganz gut darauf schließen, welcher Hersteller da gerade hinter dir fährt, so ungefähr. Und wenn ich irgendwie durch, keine Ahnung, München, Berlin oder Hamburg fahre, ich kann häufig dann schon von Weitem jetzt sehen, okay, das ist ein Backroad oder ein Reveal, ne? Mhm. Aber und genau da liegt nämlich genau die Krux. Ich kann nicht von 200-300 Metern sagen, okay, das ist ein Backroad oder ein Reveal. Und das ist halt das, was wir sozusagen jetzt in diesem Schritt für uns auch klarer umreißen wollten. Dass wir halt sagen wollten, das ist Race-DNA. Also das ist wirklich eine Designsprache, eine Formsprache, die diese Geschwindigkeit auch ausstrahlt. Und das wird man jetzt, so wie du jetzt das X-Lite wahrnimmst, so wirst du vermutlich die nächsten Plattformen, die schnellsten Plattformen von Rose Bikes halt auch sehen. Mhm. Mit entsprechenden Elementen, die du gerade auch schon angesprochen hast oder die wir auch im Vorgespräch schon mal angesprochen haben. Mhm. Ne? Zum Beispiel dieser Speed Kante, die aus der Gabel rausläuft oder so.
Genau, also vom unteren Steuer oder von der Gabelkrone so ins Unterrohr dann übergeht.
Da möchte ich nochmal ein, also das sind aber jetzt nicht Elemente, klar, die wir wirklich aus Performance-Gründen dort einsetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Designer sagt, oh, da finde ich die Kante ganz cool. Und es sieht bestimmt auch ganz nice aus. Also wirklich diese Elemente sind halt klar Performance-driven. Also wirklich, wie sehen die Profile aus, wie sind sie angeordnet, wo sind Kanten überhaupt, wo versuche ich Abströmungen, ja. Abströmung zu erzeugen oder Abrisskanten zu erzeugen, etc. etc. Also das ist schon jetzt gerade speziell beim X-Light schon performance-driven. Der Designer hat dann aber trotzdem eine gewisse Freiheit trotzdem noch, um zu sagen, okay, können wir den Radius da vielleicht leicht verändern oder wie auch immer. Also das ist dann im Prinzip auch ein, klar, gebe ich dem Designer auch Freiraum, um sich zu entfalten, aber im Prinzip in einem kleinem Spielfenster, was ich ihm vorher vorgebe. Ja.
Um auf dein Thema zurückzukommen, Stichwort Sicherheit. Ich meine, ich kenne aus meinen Carbon-Anfangstagen, dass immer so die Sorge war, oh, das Ding fällt dir einmal um, dann kannst du den Rahmen quasi wegwerfen. Mhm. Da sind wir ja mittlerweile auch deutlich von weg. Und ich meine, wenn ihr auch jetzt dieses Carbon-Cockpit entwickelt, das ist ja auch so ein ja doch relativ entscheidendes, wichtiges Bauteil, wo man ja schon irgendwie hohe Anforderungen dran legt, dass der nicht einfach wegbricht, wie man es ja auch schon gesehen hat.
Ja, vollkommen richtig. Also Christian, das ist halt echt so ein mega wichtiger Punkt. Also klar, diese Zeiten sind vorbei, wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat, das Rad an die Wand zu legen oder irgendwo gegen den Mast zu legen. Aber gerade so Thema Cockpit, Gabel, das sind halt so Hochrisikoteile, die wirklich ein hohes Maß an Sicherheit benötigt. Und wir bei Rose, glaube ich, haben uns auf die Fahnen geschrieben, das macht mir manchmal Kopfzerbrechen, aber das ist einfach so, dass es extrem hohe Sicherheitsreserven dort geben muss. Wir testen halt echt extrem lange, extrem viel und extrem hart. Also allein so eine Testphase beim dauert einen halben Entwicklungszyklus von so einem Rad. Also wirklich, das ist manchmal Testphasen über ein Jahr, die ziehen sich über ein Jahr lang hin, bis man wirklich den Stempel hat, so zack, okay, das ist jetzt approved und safe. Und ja, das wird manchmal ein bisschen vernachlässigt, habe ich so den Eindruck, auch in der ganzen Branche. Man versucht, die Limits immer weiter nach oben zu schrauben, bedenkt vielleicht nicht unbedingt immer, wer auf den Rädern drauf sitzt. Also wie gesagt, wir müssen an alles denken. Wir müssen auch an den vielleicht nicht so durchtrainierten Sportler denken, der auf sich trotzdem aber ein X-Light kauft und damit sich die Berge runterstürzt. Und das ist halt echt wichtig. Und wie gesagt, die Vergangenheit hat so ein bisschen auch gezeigt, wie das vielleicht auch andere handeln, dass man Rahmen immer und Gabeln, Cockpits immer leichter, immer mehr Performance reinpackt auf Kosten der Sicherheit. Und
also ja, man hat ja auch bei Profis schon Cockpits brechen sehen.
Genau.
Nein, man hat auch bei Profis schon in den letzten Jahren Rahmen brechen sehen, wo der Mechaniker das Ding mit dem Kehrblech aufgefegt hat von der Straße. Also es ist halt echt manchmal erschreckend. Und ja, da muss man auch klar mit berücksichtigen. Ja.
Also ich glaube, was wir sagen können, ist, dass wir sehr, sehr anspruchsvoll sind, was so die Teststandards angeht, die wir auch unseren Rahmensets, aber halt letztendlich auch wirklich den integrierten Komponenten so abverlangen. Wir können es auch ruhig sagen, ne? Also ja. da macht der Dirk Zedler mit seinem Team rund um alles, was wir sozusagen fahrradtechnisch auf dem Markt haben, für uns echt einen guten Job. Und wir sind dann halt sehr, sehr anspruchsvoll, auch wenn es um die Qualität geht, die von unseren Lieferanten kommt. Also wir haben, wie Jürgen gerade gesagt hat, auch schon Teile in einem hohen zweistelligen Zahlenbereich hin und her geschickt, ne? Damit irgendwann dann halt wirklich auch das Prüfsiegel kriegt, das wir da drauf haben wollen. Und wir geben uns da in der Regel nicht mit irgendeinem kleinen ISO-Test zufrieden, sondern wollen mehr.
Ich wollte gerade sagen, zuckt man da als Entwickler manchmal zusammen, wenn man sieht, wie Rahmen oder Cockpits irgendwie eingespannt und belastet werden, dann denkst du,
ja, das ist schon,
glaube ich. Ich meine, das sind ja dann meistens fern jeder Realität Belastungen, aber um das Ding halt mal wirklich ans Limit zu bringen und zu sehen, was kann es denn wirklich ab?
Ja, wenn man die Bilder und Videos sich anschaut, wie hart getestet wird, denkt man, ja, ist das jetzt realitätsnah noch? Aber ja, das kann man klar belegen, mit dem man Werte auch aufnimmt in der Realität und dann darauf legt. Also das ist schon manchmal klar erschreckend und man denkt auch schon natürlich als Entwickler ist das natürlich immer eine Herausforderung, das alles zu berücksichtigen, aber das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und deswegen hatte ich das kurz gerade auch nochmal reingeschmissen, für uns halt echt so ein mega wichtiger Punkt, der auch zu diesem ganz großen Kuchen gehört. Mhm. Wie viel Prozent Sicherheit plus gebe ich dem Ganzen noch drauf, um das ganze Konzept.
Ja, ich meine, was früher jetzt auch häufiger in der Diskussion war so dieses maximal zulässige Fahrergewicht. Ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so, wird zumindest nicht mehr so offensiv kommuniziert bei vielen Herstellern, so nach dem Motto, oder maximales Systemgewicht, irgendwie 120 Kilo oder sowas. Ich meine, das ist ja auch, schließt natürlich auch einige aus, aber das ist ja auch für einen Hersteller so ein schwieriges oder ein zweischneidiges Schwert. Was gebe ich sozusagen da frei? Wo lege ich meine Hand für ins Feuer und wie viele Reserven habe ich noch? Und.
Aber ich bin eigentlich ganz, ganz froh, also der Punkt ist super spannend, weil der ja im Grunde für mich jetzt auch einfach darauf hinleitet, dass wir halt diese reine Leichtbau-Ära ja zum Glück auch weitestgehend verlassen haben. Also das gilt ja für Road und aber auch für Mountainbike Racing noch vor 10 Jahren oder vielleicht ist es mittlerweile auch schon länger. Also was für extreme Auswüchse der Leichtbau genommen hat. Ne? Also wirklich Leute, die sich zu Hause mit einem Dremel die Schaltwerke noch runtergeschliffen haben.
Das darf man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Ja. Kann
ich mir vorstellen. Es sind ja auch wirklich Unfälle passiert. Ne? Also ich habe mir selbst schon mal so eine Leichtbau-Bremsscheibe irgendwie auf dem Trail richtig zerschnitten mit den Bremsbelägen. Und das ist einfach gefährlich und es führt einfach auch nicht dazu, dass ich ein besseres Erlebnis auf dem Rad habe. Wenn ich immer wie auf so einem, wie auf rohen Eiern irgendwie zum Beispiel mit dem Rennrad abfahre und immer das Angst habe, dass mir gleich ich kann mich noch erinnern zu Felgenbremszeiten, gleich dem delaminiert es mir die 1000 Gramm Laufräder oder so. Ne? Es fühlt sich halt nicht gut an, es fühlt sich nicht sicher an und dann bleibt am Ende der Spaß und auch ganz viel Geschwindigkeit auf der Strecke. Ne, so, wir sehen es ja, so reine Hill-Climbing-Maschinen oder so, mhm. Ne, die dann halt irgendwie 400 Meter steil den Berg hochgefahren werden. So, ja, geil, ey, mach so leicht, wie es geht, mach ein 5-Kilo-Rad, ne? Und das ist cool, aber ein Rad, was 200 Kilometer durchs Gebirge fährt, ey, bitte nicht. Also, ne, ich glaube, da hat jede Mutter und jeder Vater irgendwie verdient, dass die Kinder auch heil wieder nach Hause kommen, so ungefähr. Das ist so, dass wir da ja in einer wesentlich vernünftigeren Ära wieder angekommen sind und das sieht man, glaube ich, auch am X-Lite. Ne? Das Ding ist immer noch leicht, ne? Das ist gar keine Frage. So, wir haben einen 820 oder 830 Gramm Rahmen. So, das,
ich wollte gerade sagen, ihr seid ja mit dem neuen X-Lite jetzt eigentlich gewichtsmäßig wieder, auch was das Gesamtrad angeht, wirklich wieder sehr nah am Vorgänger dran. Also das ist ja, da ist ja quasi trotz der vielleicht aerodynamischeren Formen und der vielleicht flächigeren Sattelstütze oder was weiß ich, ist ja da jetzt nicht, wir sind ja weiterhin in einem leichten Bereich. Habt ihr das Gefühl, dass quasi in der Materialentwicklung, was jetzt Carbon angeht, durch weiß ich, neue Layerings, also neue Verfahren, wie diese Matten gelegt werden, diese Carbon-Matten, dass es da in Zukunft nochmal so Entwicklung gibt, dass man mit dem Gewicht noch weiter runterkommt, ohne bei Aerodynamik, Sicherheit, Komfort Verluste zu machen?
Definitiv ist da, hat man da jetzt nicht aufgehört mit der Entwicklung, was Fasern angeht, was das Layering angeht. Da ist man immer noch am Optimieren und versucht immer noch mehr rauszuholen. Wie gesagt, man muss die Sicherheit berücksichtigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber nichtsdestotrotz, klar, man versucht halt noch bessere Fasern zu bekommen, wobei man immer da gucken muss, so hochmodule Fasern sind nicht immer der richtige Weg. Wir sind eigentlich auch der Meinung, dass so diese HT-Fasern, die ja eigentlich die Muskelstruktur in einem Rahmen darstellen, also man muss sich vorstellen, die HM-Fasern, die hochmodulen Fasern, die es auch schon ewig gibt, das ist so mein Gerüst, mein Knochengerüst im Rahmen, und die HT-Fasern sind so die Muskelstränge. Und da, denke ich, ist es ein richtiger Ansatz, diese Muskelstränge mit ihren hochzugfesten Modulen, die Zähigkeit da zu verbessern. Und da kann man auch an der Gewichtsschraube drehen, dass man da doch noch optimiert. Und das haben wir ja quasi jetzt auch mit dem X-Lite so begonnen, dass man da sich ein wenig mehr auf die HT-Fasern stürzt.
Aber du hast ja bei uns tatsächlich auch zwei verschiedene Carbon-Qualitäten. Mhm. Ne? Das ist X-Lite 4 und X-Lite 6. Das 6er ist das sozusagen das High-End Rahmenset. Da sparen wir ungefähr 100 Gramm für so einen Hauptrahmen. Und dieses sozusagen dieses hochpreisigere Frameset hat natürlich seinen Preis, aber wie Jürgen gerade gesagt hat, ich glaube im Sechser kommen fünf verschiedene Fasern zum Einsatz in verschiedener prozentualer Aufteilung und natürlich, wie du gerade gesagt hast, also zonal so verlegt, dass an der richtigen Stelle dass das richtige Material in der richtigen Dicke, in der richtigen Richtung liegt, damit du genau die Eigenschaften herstellst, die hinterher gewünscht sind. Und klar ist das irgendwo so, wenn du jetzt überlegst, es gab auch 1980 schon Regenjacken, die irgendwie dicht gehalten haben, ne? Und die Funktion einer Regenjacke ist heute im Grunde auch noch so, du wirst halt nicht nass, ne? Und so ähnlich ist es mit dem Carbonrahmen auch so, ja, das ist so Gore-Tex gab es auch schon vorher, ne? Und Carbonrahmen gab es auch vorher. Aber die Art und Weise, wie es verarbeitet wird, wie es verlegt wird, wie es verklebt wird, und da passiert halt natürlich immer noch ein deutlicher Fortschritt, und das sehen wir halt auch, ne? Also die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, sind durchaus auch richtig starke Entwicklungspartner an der Stelle. Ne?
Die genau. Das dann auch vorantreiben quasi, und ihr profitiert dann auch von deren Erkenntnissen, was neue Methoden
absolut angeht. Absolut. Ja. Genau.
Wenn wir jetzt schon beim Ausblick sind, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es, gut, ihr seid wahrscheinlich immer schon gedanklich mit zwei Rädern, zwei Generationen weiter. Wenn die neuen Räder bei uns ankommen, hat man immer so das Gefühl, das Ding ist ausentwickelt. Was soll denn da jetzt bitteschön noch Neues kommen? Wo seht ihr denn eigentlich jetzt, in welchem Bereich so das größte Potenzial, was noch in einem Rennrad schlummert? Ist es noch aerodynamischer? Ist es dann doch wieder beim Gewicht, wo man noch ein bisschen was rausholen kann? Ist es bei der Steifigkeit oder beim Komfort? Ich meine, auch Komfort hat ja irgendwo Grenzen. Wo seht ihr da das größte Potenzial, was noch schlummert? Oder ist es die Kombination aus allem, alles noch besser zu kombinieren?
Ja. Also ich sehe immer, das größte Potenzial sehe ich immer beim Fahrer.
Ja, dass, leider.
Dass der sich, also ich sag mal so, ich wollte gerade nur noch sagen, also dass was dann tatsächlich der Effekt ist, wenn ihr auch die ersten Runden auf dem neuen Rad dreht und auch alles, was wir jetzt von internen Testfahrern, aber auch von ein paar Athleten, die das Rad schon haben und so weiter gehört haben. Und das ist genau das, was wir halt auch wollen. Das Fahrrad fühlt sich einfach schnell an. Also du setzt dich drauf und es geht halt die Post ab so ungefähr. Und Leute, die dann halt auch viel fahren, zum Beispiel vor Home-Runde einen starken Vergleich haben, die berichten halt auch, boah, ich war schneller. Ne? Mhm. Ich habe mir meinen, was weiß ich nicht, Komm wieder geholt, den ich hatte. Mhm. Und der, ne, also es ist tatsächlich so, dass halt dieses Speed System auch funktioniert. Und wenn es sich halt schnell anfühlt, dann ist für mich eigentlich schon mal erstmal das Wichtigste, weil was kann es Schöneres geben, mhm, für einen Rennradfahrer, sich auf ein Rad zu setzen und du fühlst dich schnell. Ne? Das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann es nicht beurteilen, das ist wahrscheinlich, wenn du dich in so ein Lamborghini setzt, ne? Wahrscheinlich fühlst du dich auch schnell, ne? Mhm. Selbst wenn du so ein Ding halt nicht an die Grenze bewegst, dessen, was mhm, möglich ist. Und das ist erstmal schön, dass uns das gelungen ist. Aber auch, wie gesagt, beim Fahrer möchte ich im Grunde halt auch festhalten, wenn es darum geht, wie sieht sozusagen die Zukunft des Rennradfahrens aus, beziehungsweise vielleicht die Zukunft des Dropbar-Fahrens. Ihr berichtet ja auch viel über das Thema Gravel, ne? Gravel Racing beschäftigt uns. Das heißt, was ist sozusagen, was erwarten die Menschen draußen sozusagen von schnellem Fahrradfahren in der Zukunft? Ne? Und da gibt es halt viele Möglichkeiten. Also ich sag mal so, man sieht jetzt schon ganz klar, Racing, Offroad Racing mit Dropper ist ein Thema, was ziemlich präsent ist gerade.
Also ihr habt es hier zuerst gehört, das nächste X-Lite wird 45 mm Reifenfreiheit haben.
Warum nicht?
Na, aber das ist das, also ich meinte, ich wollte sagen, die Menschen entscheiden ja am Ende, was ihnen Spaß macht,
wo sie fahren wollen. Mhm.
Ne? Und wir diktieren das ja in der Form jetzt nicht. Ne? Mhm. Und was man vielleicht auch nicht verheimlichen sollte, es gibt ja auch schon E-Roadbikes auf dem Markt. Ne? Und Jürgen hat es auch gerade schon gesagt, nicht jeder ist mit dem Luxus ausgestattet, einerseits, keine Ahnung, jung und gesund zu sein, mhm, aber ich glaube, was jeder von uns berufstätigen Papis auch kennt, ne, wenn du nicht deine, weiß ich nicht, 6, 8, 10 Stunden in der Woche hast, um zu trainieren, dann macht der Urlaub mit dem Rennrad in den Alpen oder Pyrenäen auch so semi viel Spaß, ne, mhm, so, also es ist dann alles nur Pain und du kriechst da halt irgendwie durchs Gebirge. Und ich musste auch mich, glaube ich, lange irgendwie mit der Idee erstmal beschäftigen, dass da draußen halt eine riesig große Klientel auch noch im Grunde sehr, sehr viel Spaß an E-Roadbikes haben wird, die dir einfach dann genauso wie E-Mountainbikes einen Zugang zu Erfahrungen, zu Erlebnissen bietet, die halt du sonst nur als trainierter Mensch hast. Und mhm, ne, da kann man immer sagen, ja, dann soll die doch Radfahren, so ungefähr. Ja, aber es ist halt wirklich sehr
zeitintensiv. Leichter gesagt als getan, ja.
Genau, es ist halt wirklich zeitintensiv. Und arbeite mal 40 Stunden und hab noch eine Familie und so, ne, dann... Ja,
kenn ich.
Ja, es ist... Ja, guck mal, Christian, wir alle vier, die hier sitzen, arbeiten in der Branche und wir haben wahrscheinlich, bevor wir hier gearbeitet haben, mehr Rad gefahren als
zur Zeit. Wir haben ja alle das Glück, dass wir zumindest teilweise auch beruflich noch Rad fahren können. Ich meine, das ist ja einer der großen Vorteile, die wir alle haben, dass wir auch mal beruflich aufs Rad können.
Aber es ist eben nicht unbedingt ein großer Trainingseffekt dann.
Nee, und die Leichtigkeit und du hast eine andere Perspektive auf das Thema.
Ja, also es ist ganz klar. Nee, ja. Also deswegen finde ich interessant, dass ihr da in dem E-Road-Bereich tatsächlich, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen, es ist mal gestartet, aber so richtig gezündet hat es in meinem Gefühl noch nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, was da passiert.
Auf jeden Fall, wir sind, sag ich mal, mittelfristig und langfristig, glaube ich, auf einem ganz guten Entwicklungspfad und ja, ich glaube, wir haben jetzt, wie gesagt, also was sozusagen so pure on-road, das nächste große Ding ist, das werden wir sehen, was ich glaube ich hier im Mittelteil schon mal gesagt habe, wir werden es auf jeden Fall mit einer neuen Radikalität angehen.
Genau. Also wir werden da alles ausloten, nochmal alles auf den Prüfstand stellen, die ganzen Punkte, die wir gerade angesprochen haben, alle Faktoren, die eine Rolle spielen und natürlich dann auch wirklich out of the box thinking.
Ob man das Ganze nicht auch nochmal komplett anders machen kann und irgendwo was einspart oder optimiert, von dem man vorher gar nicht wusste, was da an Potenzial schlummert.
Man könnte ja auch mal die UCI und geschwindigkeitsbegrenzte Motoren und so weiter alles komplett ausklammern und einfach sagen, wir
machen mal so, wie wir denken.
Genau, so ein, weiß ich nicht, Dragster-Moped mit 6 Kettensägen, Elektromotoren, was dann, mit dem du dann halt irgendwie mit 100 durch die Gegend fliegen kannst.
Also ich glaube ja, das nächste X-Lite, so radikal es sein wird, wird immer noch, glaube ich, einfach ein absolut schnelles Rennrad sein. Oder das hoffe ich zumindest und ich hoffe, ihr bestätigt das jetzt. Und wir sind aber auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich danke schon mal für den Einblick, den ihr uns in den ganzen Hintergrund, was man vielleicht auch als Rennradfahrer gar nicht so mitkriegt, wie viel da tatsächlich drinsteckt in so einem neuen Bike. Und an alle Hörerinnen und Hörer können wir nur sagen, ja, schaut euch das neue X-Lite an, setzt euch vor allem mal drauf und dann holt euch euren Komm zurück, denn mit dem Rad sollte es doch hoffentlich klappen. Also danke nochmal an Jürgen und Anatol für das Gespräch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, das waren ja schon ganz spannende Einblicke und also ich hoffe nicht nur ich bin gespannt, was da von Rose mal kommen wird, wenn sie wirklich komplett out of the box denken und mal das Rennrad ganz neu denken. Also da sind
das lässt einen wirklich das lässt einen hoffen für die Zukunft, also dass es mal in eine komplett andere Richtung geht noch und dass da vor allem noch deutliche Verbesserungen möglich sind. Wir sind ja jetzt schon auf einem recht hohen Level und man, der fragt sich so, okay, was kann denn noch besser werden? Aber anscheinend, vielleicht müssen wir einfach echt immer uns von dieser klassischen Form, von dem Diamantrahmen, so schön wir sie auch finden, verabschieden oder so. Und wer weiß, was da noch für Performance da in so einem Ding steckt.
Ja, ist auf jeden Fall spannend und schön zu sehen, dass da weitergearbeitet und geforscht wird. Genau, und falls ihr Fragen habt rund ums Rennrad oder um unseren Podcast, wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast@roadbike.de oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen nach, wo wir euch auf dem Laufenden halten, auf Facebook, Instagram und Twitter. Genau, folgt uns, lasst ein Like da. Werbt für uns.
Genau, und ich meine, uns gibt es nicht nur im Internet, auf roadbike.de natürlich auch, sondern uns gibt es sogar in physischer Form zum Anfassen und Angucken als gedrucktes Heft. Das gibt es immer am Kiosk eures Vertrauens. Oder wir haben da den Geheimtipp für euch, ihr holt euch einfach ein Abo, am besten gleich 2 Jahre. Da muss man nicht mehr dran denken, sondern kriegt einfach jeden Monat druckfrisch eine Roadbike ins Haus und auch noch günstiger als am Kiosk. Dazu
bevor sie am Kiosk liegt.
Bevor sie am Kiosk, also ihr habt immer als allererstes die heißesten News. Alle Infos dazu gibt es auf roadbike.de/abo oder roadbike.de/heft. Da findet ihr alles, ein Angebot für jeden Anspruch ist da mit dabei. Ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Genau, macht's gut. Ciao.
Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.